Herzlich willkommen, ihr Lieben, beim Wolf on Tour Podcast. Heute in einem etwas speziellen Setting, und zwar ein Setting, was wir jetzt ganz gerne für euch regelmäßig machen wollen würden. Und zwar habe ich den lieben Dr. Patrick Berndt bei mir. Naja, nicht wirklich bei mir. Du bist online bei dir zu Hause in Saarbrücken, richtig?
In der Nähe von Saarbrücken, ja. Ich glaube, präziser müssen wir es gar nicht beschreiben. Das kennt im Saarland wahrscheinlich nicht jeder.
Ja, wahrscheinlich. Was bedeutet dieses Setting? Der Patrick arbeitet mittlerweile bei uns. Wir kennen uns von der Deutschen Hochschule und haben uns da schon kennen und schätzen gelernt. Und Patrick ist einfach ja ein begnadeter Sportwissenschaftler und auch ein guter Speaker. Und dann dachte ich, wenn wir schon jetzt hier zusammenarbeiten und du eh quasi da bist, wäre es ja total sinnvoll, mit dir zusammen über verschiedene Trainingsthemen und alles, was sich da rumdreht, ja, gemeinsam immer wieder mal einen Podcast aufzunehmen und von zwei Seiten Themen zu betrachten einfach, ne? Also ich würde jetzt sagen, also ich bin kein Sportwissenschaftler, befasse mich zwar seit 20 Jahren mit der Thematik, aber das ist dann doch noch was anderes, wenn man einerseits so von der praktischen Seite kommt und andererseits dann vielleicht mehr von der wissenschaftlichen Seite. Und wenn euch das Format taugt, lasst uns das gerne mal wissen. Ich glaube, wir machen es so oder so.
Wahrscheinlich
aber,
schon.
Aber Kommentare und Likes sind gut für den Algorithmus, also lasst mal gerne ein bisschen Liebe da. Patrick, sag mal ein paar Worte noch gerne zu dir, was du so bis dato gemacht hast, dass die Leute so ein bisschen Eindruck haben. Und dann starten wir auch gleich ins heutige Thema ein. Ihr habt wahrscheinlich die Überschrift schon gelesen. Es wird heute um das Thema Eiweißmangel in der allgemeinen Bevölkerung gehen. Und das wollen wir mal ein bisschen heute aufdröseln.
Soll ich?
Erzähl was.
Prima.
Hau rein.
Ja, wie Wolf schon sagt, ich bin Sportwissenschaftler. Genauer gesagt, eigentlich sogar Trainingswissenschaftler. War lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Deutschen Hochschule. Dort im Fachbereich Trainings- und Bewegungswissenschaften angesiedelt, wo ich mich dann auch primär um den Bereich ja leistungsorientiertes Kraft- und Athletiktraining gekümmert habe. Habe in der Zeit aber auch parallel sehr viele Sportler betreut. Also ich bin nicht nur Wissenschaftler, ich bin vor allem auch leidenschaftlicher Anwender des Ganzen. Ist meiner Meinung nach eh eine angewandte Wissenschaft. Da geht es gar nicht dran vorbei, dass man das selbst auch mal ausprobiert. Ja, habe da viele Leute trainiert, von Bundesliga-Tänzern, Bundesliga-American-Football-Spielern, Powerlifter, High-Rocks-Athleten. Also war ganz viel dabei. Boxer, ja, habe mich da also viel ausprobiert. Ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Ich habe eine Leidenschaft für Kraftsport, das verbindet uns, glaube ich, Wolf. Und ja, deshalb bin ich heute hier und ich freue mich drauf.
Ja, sehr schön. Du machst auch Kraft-3-Kampf, ne? So hobbymäßig.
Ja, aktuell nicht mehr aktiv, aber ich trainiere zumindest häufiger mal, schwere Dinge vom Boden hochzuheben.
Das haben wir also auch gemeinsam. Ja. Schön stumpf. So, ich starte mal rein, ja, Patrick. Wie komme ich auf das Thema heute? Es ist jetzt schon wieder, glaube ich, 14 Tage her. Also hier über Pfingsten war ich mit der Familie im Urlaub. Also Urlaub ist immer großes Wort jetzt an der Stelle, aber wir haben seit 5 Jahren ein schönes Ferienhaus am Lago Maggiore und da habe ich auch sozusagen eine Einliegerwohnung, wo meine Eltern sozusagen lebenslanges Wohnrecht genießen. Und da waren wir zusammen eben wieder ja von morgens bis abends eben halt Urlaub machen, zusammen wandern, zusammen am See, zusammen im Kletterpark und so weiter und so fort mit den Kids. Und dann habe ich mal irgendwie so eigentlich zufällig so meine Frau beobachtet, meine Mutter beobachtet, meinen Vater beobachtet. Und musste feststellen, dass die es wirklich schaffen, über so einen ganzen Tag quasi eigentlich Zero Eiweiß zu sich zu nehmen. Also das ist brutal.
Kein Einzelfall, ja.
Und dann habe ich so für mich überlegt, eben wie du gerade schon sagst, definitiv kein Einzelfall. Ich glaube, dass das für die meisten Menschen das Normal ist. Und ich habe dann wirklich mal so mir den Spaß gemacht und habe dann heimlich in der LiveSum-App war es, glaube ich, die Nahrung meiner Frau so getrackt über den Tag und habe dann abends so zu ihr gesagt, ey, du hast es echt fast geschafft, quasi überhaupt kein Eiweiß zu dir zu nehmen, weil da geht's halt morgens los, ne? Wir holen dann immer im Dorfladen Brötchen. Ich mache mir da meistens Eier dazu. Meine Frau hat halt dann mehr hier das Ovo Maltine, weiß ich nicht, hier Nutella-Zeug.
Ein bisschen
dann,
Konfitüre, ja.
Genau, ein bisschen Konfitüre, genau. Butter und so weiter. Und dann waren wir irgendwie an dem Tag eben mittags im Kletterpark. Da gab es dann schön ein paar Kekse und irgendwie ein paar Pommes, was halt so in so einem Kletterpark so gibt an Essen, ne? Und dann abends haben wir uns dann schön ein paar Nudeln gemacht irgendwie mit Tomatensauce. Ich habe mir halt irgendwie meine Dose Thunfisch da reingebrettert, in die Soße rein. Und meine Eltern und meine Frau halt wieder einfach Nudeln mit Tomatensauce so, ne? Also die einzige Eiweißquelle des Tages war so der Parmesan, den es auf die Nudeln oben drauf gab.
Immerhin.
Ja, das war das Einzige. Und alles andere natürlich haben, da können wir ja gleich mal so ein bisschen reinstarten, haben Nudeln ja auch Eiweiß und wahrscheinlich so ein Brötchen, nicht nur wahrscheinlich, also Weizen im Brötchen ja auch ein bisschen und so. Aber die Qualität dieses Eiweißes, gerade auf bestimmte Bausteine des Eiweiß gesehen, sind halt auch nicht gerade unfassbar hochwertig. Und dementsprechend, wenn man das halt über lange Zeit durchzieht, was die meisten Menschen da draußen machen, würde ich behaupten, dann bist du definitiv meiner Ansicht nach in einem klaren Eiweißmangel drin. Und das so hat mich dazu bewegt, dass ich ja letzte Woche zu dir gesagt habe, Patrick, ich glaube, da dürfen wir mal drüber sprechen, auch wenn wir hier in Zukunft federführend oder maßgeblich über Training und Trainingswissenschaft sprechen wollen, gehört das einfach untrennbar dazu. Und ich habe dann nur zu meiner Frau und zu meiner Mutter, meine Mutter ist übrigens auch Heilpraktikerin, also auch jetzt nicht völlig weg vom Fach, die kennt sich schon auch ein bisschen aus, habe ich dann beiden abends gesagt, ob sie irgendwie eine Niereninsuffizienz haben und irgendwie ob sie irgendwie eine Nierenschonkost, ja, ich weiß, aber wenn du jetzt wirklich so ein Dialysepatient wärst, ja, und der wirklich die Niere ist leider echt nicht mehr packt, aber da hast du da auch ein bisschen was dabei dazu. Ja, es war für mich echt einfach mal wieder an der Stelle erschreckend. Und es wird ja ganz, ganz oft von offizieller Stelle gesagt, ja, wir haben kein Mangelthema. Ne? Das ist ja immer so bei allen Supplementen das Thema, Vitamin D und Omega 3 und sonst irgendwas, wo dann so die Mainstream-Medien sagen, alles Geldverschwendung und brauchen wir alles gar nicht und wir haben alle gar keinen Mangel, ist alles tippitoppi. Und beim Eiweiß ist es ja eigentlich genauso. Wir müssten ja auch keinen Mangel haben, aber de facto würde ich behaupten, dass die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft sich so ernähren, dass sie auf die Woche gesehen, auf den Monat, aufs Jahr gesehen, deutlich zu wenig Eiweiß haben.
Ja, und ich will den Gedanken kurz ergänzen, weil wir reden immer nur über Mindestanforderungen und haben wir einen Mangel oder nicht, aber sollte es darum überhaupt gehen? Weil meiner Meinung nach geht es ja nicht darum, einen Mangel zu vermeiden, sondern eigentlich eine optimale Ernährungssituation zu schaffen, damit wir gesund und leistungsfähig sind. Also die Frage ist eigentlich nicht, sollte zumindest meiner Meinung nach nicht sein, haben wir jetzt einen Mangel oder nicht, sondern ernähren wir uns damit schon optimal oder nicht?
Ja, hundertprozentig. Also da können wir gleich einmal drauf eingehen, was so die offiziellen Stellen sagen. Und da geht es ja eben immer nur um Mangelvermeidung. Aber wenn wir halt optimale Stoffwechselprozesse haben wollen, wenn wir optimale Organfunktion haben wollen, wenn wir eben optimalen Muskelerhalt oder Muskelaufbau haben wollen, dann sollten wir ja deutlich mehr zu uns nehmen als das, was halt kein Mangel ist, ne? Also Mangel ist halt zu wenig. Das heißt, du hast gesundheitliche Nachteile, also von offizieller Stelle bestätigt Nachteile. Aber zwischen ich habe Nachteile, weil ich wirklich einen Mangel habe, und Optimum ist halt eine weite Gap. Und ich glaube halt auch, Patrick, weißt du, in unserer Bubble, also zähle ich dich jetzt mal mit rein, in unserer Fitness-Trainings-Bubble, da haben wir das gar nicht so auf dem Schirm, dass man so einen Mangel haben kann. Weil wir gucken ja alle, weißt du, also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich würde sagen, ich bin eiweißmäßig eher moderat unterwegs für unsere Bubble, aber ich versuche halt schon so zwischen 1,6 und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu mir zu nehmen. Ja. Und guck dann schon, denk dann schon, oh, heute hast du nur 100 Gramm Eiweiß gehabt. Dann denke ich schon, ah, fuck, ziemlich wenig. Und für die Leute da draußen, für die allermeisten wären 100 Gramm, wow, ne? So, ja, geil, wie viel Eiweiß habe ich zu mir genommen, ne?
Ja, total.
Und deshalb, ja, glaube ich glaube, uns hören hier auch viele zu, die nicht so extrem in der Bubble sind. Und gerade für euch machen wir das heute mal, um auch euch da ein bisschen abzuholen, wie wichtig das wirklich ist.
Ja, an der Stelle, weil du es gerade auch ansprichst mit der Bubble, es sind mit Sicherheit jetzt auch einige Zuhörer dabei, die sich vielleicht mit dem Thema Proteine und so noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Pardon. Vielleicht macht es auch Sinn, einmal kurz zu erklären, was sind denn überhaupt Proteine? Ja, und
Leg
wofür
los.
sind die da? Ja, also Proteine oder meistens ist es so auf Lebensmitteln mit Eiweiß gekennzeichnet. Ja, das wird da synonym dann einfach verwendet. Wir reden jetzt hier also über Proteine, sprich Eiweiße. Und es sind so gesehen eigentlich Makromoleküle, also Peptidketten. Das ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Die setzen sich aus einzelnen Aminosäuren zusammen. Und das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Also es sind einfach, ja, Ketten aus verschiedenen Aminosäuren. Und diese Aminosäuren, die braucht unser Körper halt für ganz verschiedene Dinge. Ja, mal so ein paar Funktionen, die jetzt vielleicht ganz wichtig sind. Also es gibt Strukturproteine, ja, die sind dazu da, unseren Zellen, unserem Gewebe und so weiter halt überhaupt eine Form zu geben. Dann natürlich auch irgendwelche Funktionsproteine. Da gibt es zum Beispiel die Muskelmasse, also Muskelprotein, ganz wichtig eben zum, ja, Fortbewegen. Aber es gibt zum Beispiel auch Transportproteine, zum Beispiel Hämoglobin. Ja, weil hat man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, dass das auch Proteine sind. Und ohne diese Proteine können wir keinen Sauerstoff durch unser Blut transportieren. Also auch ganz essentiell. Ja, und dann viele weitere Dinge, zum Beispiel Immunzellbildung oder Antikörperbildung, wenn wir krank sind, damit unser Immunsystem funktioniert. Also jetzt mal nur so ein Auszug an Aufgaben und Funktionen von Proteinen, die ja Proteine in unserem Körper haben und weshalb es halt wichtig ist, dass wir von außen ausreichend Proteine, sprich Aminosäuren zuführen, damit unser Körper diese tollen Dinge alle bilden kann und wir halt, wie vorhin gesagt, gesund und leistungsfähig sein können.
Ja, das ist definitiv bei der Proteingeschichte oder Eiweißgeschichte viel, viel mehr, was dahinter steckt, als das, was man so vordergründig hat. Und was halt ich auch immer sehe, meine Schwiegermutter, muss ich kurz die Geschichte erzählen, das ist ganz witzig, ne? Ich habe einen Schwager, also der kleine Bruder meiner Frau, der ist wirklich deutlich jünger und jetzt die Geschichte auch schon ein paar Tage her, aber immer noch das Gleiche, der spielt sehr gut und sehr intensiv Fußball, ne? Und hatte dann halt schon auch immer mit dem Trainingspensum, hat dann noch ein bisschen Krafttraining gemacht dazu und so weiter, echt das Regenerationsthema bekommen, ne? Und dann hat ihm, glaube ich, sogar schon sein Trainer empfohlen, er soll mal Eiweißpulver mit dazu nehmen, dass er einfach mehr Proteine reinkriegt, weil er sich halt auch von der Ernährung her eher sehr typisch Ausdauersportler, kohlenhydratlastig ernährt hatte. Und dann hat er mich auch gefragt und gesagt, ja, unbedingt. Und hat ihm dann irgendwie, das ist wirklich schon länger her, aus dem Studio, aus dem Rückgrat wahrscheinlich irgendwie eine Dose Eiweiß mitgebracht, ne? So ein klassisches Whey-Eiweiß halt, ne? Und dann weiß ich wirklich noch, wie meine Schwiegermutter diese Dose entdeckt hat und mich dann konfrontiert hat, ob ich ihrem Sohn jetzt hier Anabolika gegeben hätte.
Ja, die exakt gleiche Geschichte habe ich auch erlebt, allerdings mit mir selbst und meiner Mutter. Also
Herrlich,
ich wurde auch
herrlich.
mal mit konfrontiert, was ich mir denn da jetzt für dubiose Substanzen einverleibe.
Wurdest du direkt enterbt, ja? Hat es Kreatin noch entdeckt, dann wurdest du direkt enterbt.
Ja, ich habe dann so ein bisschen damit gespielt und habe sie dazu verleitet, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dass sie dann einfach öfters Hähnchen dann zum Essen macht, dann muss ich ja dieses böse Pulver nicht so oft nehmen. Hab's dann natürlich trotzdem genommen, aber damals war ich auch in einer sehr guten Form.
Aber das Ding ist halt wirklich, was ich damit sagen will, dass in unserer Gesellschaft, und darum soll es ja heute gehen, dass wir uns auch mal ein bisschen aus der Bubble rausbewegen, zu den normalen Menschen hin, die sich jetzt nicht tagtäglich um Fitness kümmern, sondern einfach nur gesund sein wollen. Und da ist halt dieser Makronährstoff Eiweiß, Protein schon immer noch in meiner Wahrnehmung sehr verrufen. Also sie können damit nicht so richtig was anfangen, ist so ein Mysterium. Und sobald da jetzt eine Tablette mit Aminosäuren oder ein Eiweißpulver dazukommt, dann haben schon noch sehr, sehr viele so dieses Ding im Kopf, das muss ja ungesund sein. Das kann ja gar nicht gesund sein, 10 Tabletten zu schlucken. So als Beispiel ist ja so ein typischer Glaubenssatz. Und es kann ja unmöglich gesund sein, so ein Eiweißpulver zu nehmen. Und dann noch mit dem bösen Süßstoff drin. Das ist ja auch was, was ich, ohne dazu sehr jetzt abzudriften, aber sehr oft in meinen Vorträgen thematisiere, dass die Menschen halt sich da total oft um die ganz falschen Sachen kümmern. Also sie meiden eine Cola Zero, weil sie Angst haben, das ist krebserregend, aber schaufeln sonst alles in sich rein, ohne drüber nachzudenken. So, ja. Das heißt, da sind so viele, da ist so viel Unwissenheit da, was halt wirklich, wenn man ein bisschen auf die Datenlage drauf schaut, es wirklich keinen Ansatz dafür gibt, dass das so gefährlich und schädlich sein soll. Und auf der anderen Seite Dinge, wo wir wissen, dass es halt nicht gut ist, wie zum Beispiel einfach jeden Tag einen krassen Kalorienüberschuss zu haben und den am besten noch aus Fett und Kohlenhydraten, das juckt halt niemand. Ne? Da guckt keiner hin.
Und sich nicht zu bewegen.
Und sich nicht zu bewegen und nicht zu trainieren. Ja, das ist natürlich eh nochmal das ganz andere Thema. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Grundproblematik, wo wir haben. Und wenn wir heute da ein bisschen aufräumen können oder nur ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen da sind, die sagen, ah, vielleicht hole ich mir, wenn ich mir meine Ernährung angucke, doch mal zusätzlich so ein Eiweißpulver. Dann haben wir, glaube ich, heute schon viel erreicht.
Ja. Ja, auch vielleicht um so ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesem Pulver. Ich meine, man braucht ja nicht zwingend ein Proteinpulver als Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ist nur dazu da, dass man halt eben bei Bedarf eben die Nahrung ergänzen kann. Er steckt ja schon im Namen, wird nur leider oft nicht so interpretiert. Aber grundsätzlich ist es eigentlich immer vorteilhaft, über ja ganze natürliche, möglichst unverarbeitete Nahrungsmittel, das ist jetzt auch nichts Neues, ja, einfach den Proteinbedarf zu decken. Aber wenn man das nicht kann oder wenn man vielleicht auch unterwegs ist oder wenn es gerade ganz übergeordnet Bedarf dafür gibt, dann ist so ein Proteinpulver sicherlich einfach eine komfortable, aber vor allem auch eine vergleichsweise günstige, wenn man es auf die Portion mal umrechnet, aber auch eine sehr sichere und gut erforschte Quelle für Proteine. Und ich verstehe auch ganz oft so diese Vorbehalte gegenüber diesem Proteinpulver nicht. Ich meine, bei uns in Deutschland bekommt man ja sowieso eigentlich fast nichts. Also das ist sehr schwer, was zu bekommen, was nicht getestet ist. Ja, also das sind alles gute Produkte, die man da auf dem Markt kriegt. Ein paar vielleicht ein bisschen besser, ein paar vielleicht ein bisschen weniger gut. Aber die sind alle auf jeden Fall sicher. Und dann ist oft einfach nur diese Argwohn oder diese Abneigung gegenüber der Pulverform. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolf, aber ich habe da oft schon Diskussionen geführt mit Pulver, aber Proteinpulver, dann esse ich doch lieber, weiß ich nicht, Fisch, Hähnchen oder esse Eier oder wie auch immer. Ja, und dann versuche ich diese Vorbehalte auch immer ein bisschen zu zerstreuen. Die Geschichte kennst du schon, ja. Wir haben uns im Vorfeld drüber unterhalten, aber die Frage, die ich dann stelle, ist, warum hast du denn Angst vor Proteinpulver, wenn Stand jetzt der Großteil deiner Ernährung auf Kohlenhydratpulver basiert? Ja, also man sollte sich vielleicht auch einfach mal selbst die Frage stellen, wie viele Produkte konsumiert man denn so über den Tag, wo Mehl drin steckt? Das meine ich nämlich mit Kohlenhydratpulver. Wo steckt überall Mehl drin? Ja, in Nudeln, Brot, sonstigen Produkten, so allerlei Backwaren. Wie viel konsumiert man davon über den Tag? Und warum sollte das jetzt irgendwie gefährlich sein? Oder warum hat man so eine Abneigung dagegen, vielleicht einmal am Tag einen leckeren Schokoshake Proteinpulver zu trinken?
Ja, das ist so. Also das, ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass das halt seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahrtausenden, mit Sicherheit seit Jahrtausenden, also das war ja, also Mehl ist ja wirklich sehr, sehr, also so alt, wie der Mensch angefangen hat, irgendwie Ackerbau zu betreiben.
Ja,
hat man wahrscheinlich da angefangen.
Oder so hieß das,
hat man da angefangen, ja, müssten wir jetzt meinen Vater fragen, der ist Archäologe, der hat sich damit befasst. Aber mein Wissen geht so weit, dass auf jeden Fall Mehl ein sehr, sehr, sehr altes Lebensmittel ist. Und da sind wir es halt einfach gewohnt und beim Eiweißpulver halt nicht. Und es geht ja gar nicht drum, also wir haben keinerlei Eiweißpulver zu verkaufen an der Stelle. Ist vielleicht wichtig zu sagen, es geht uns hier überhaupt nicht drum, für Eiweißpulver eine Werbung zu machen. Nur mir wurde dann eben in der Diskussion mit meiner Mutter sehr schnell bewusst, dass eigentlich ein Supplement, sei es jetzt in Form von Aminosäuren oder in Form von Eiweißpulver, die einzige realistische Chance ist, dass sie es hinkriegen könnte. Weil wenn du mit ihr dann sprichst über Eiweiß essen, das würde sie nicht schaffen. Also da merkst du, dass so eine, also das fängt damit an, was ich ethisch total cool finde, meine Mutter will nicht Unmengen Fleisch essen. Also so bezeichnet sie das. Also was sie als Unmengen bezeichnet, da kann man jetzt dann drüber diskutieren, aber
Ja,
verstehe ich. Ja,
ist im
also
Grundsatz ja vertretbar.
find ich gut, finde ich im Grundsatz vertretbar. Es ist vielleicht ernährungsphysiologisch jetzt in dem Fall nicht das Beste, aber das kann man auch ganz klar sagen. Du kannst heute genug Eiweiß essen, ohne Fleisch zu essen, ohne Fisch zu essen. Das geht. Aber wir sind dann wahrscheinlich relativ schnell wieder bei den Supplementen, weil wir können ja gleich mal spaßhalber so ein bisschen mal auf die Schnelle recherchieren, wie viel Linsen du zum Beispiel essen müsstest, um deinen Eiweißbedarf zu decken. Da bist du dann natürlich schon in dem Bereich, wo ich selbst vom Essvolumen an meine Grenzen stoße. Und wenn wir dann noch auf die Eiweißqualität schauen, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dünner. Du kannst ja gerne mal parallel hier mal ChatGPT befragen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass halt über die normale Nahrung, die ich auf jeden Fall besser fände, also wenn man es schafft, über möglichst unverarbeitete Nahrungsmittel wie Fisch, Fleisch, Milchprodukte, was auch immer, von mir ist auch Linsen, Bohnen, sonst irgendwas, sein Eiweiß zu decken, befürworte ich total. Also wenn es jemand schafft, ohne Eiweißpulver oder Aminosäuren zu nehmen, super geil. Wenn ich aber jetzt auf so normale Menschen drauf schaue, wo ich jetzt meine Mutter mal als Prototypen nehme oder auch meine Frau, dann ist das über die normale Nahrung für die fast nicht möglich. Weil die einfach in dem, was sie gerne essen und in dem, womit sie sich wohlfühlen, ist einfach sehr diese Kohlenhydratseite. Und das ist schon eher so, dass die mich ganz komisch finden, wenn ich mir dann abends, also auch nach all den Jahren, die das immer noch komisch finden, dass ich mir halt abends, wenn es nur Tomatensauce und Nudeln gibt, mir dann einfach kurz eigenständig eine Dose Thunfisch da reinballer, dass ich halt dann in meinem Abendessen eine vernünftige Proteinquelle drin habe, ne? So, und dementsprechend, das ist der einzige Grund, warum wir hier so über die Eiweißquelle in Form von Pulver so viel sprechen, weil ich halt glaube, vom Thema Lösungsansatz für euch, die jetzt zuhören, ist, glaube ich, für ganz, ganz viele wäre der geringste Widerstand sozusagen, wenn man sich drauf einlässt. Weil du kannst halt easy mit einem Whey-Shake, mit Wasser oder Milch deine 25, 30, vielleicht auch 40 Gramm pro Portion zu dir nehmen. In wirklich reinem Eiweiß, wenn du einen großen Shake machst mit bisschen mehr drin. Und das ist halt schon was, wo ich in der normalen Nahrungsauswahl schon eine Menge essen muss.
Absolut. Und wenn wir gerade, du hast es schon angesprochen, mal auf die älteren Generationen gucken, sprich 70 plus, ja, da haben wir ja auch andere ernährungsrelevante Themen, wie zum Beispiel Sättigung. Die können nicht mehr so viel essen, die sind früher satt, die bekommen vielleicht schon allein aufgrund ihres Hungergefühls oder Appetits nicht so viel rein an Nahrung, wie eigentlich erforderlich wäre, um die Funktionen möglichst gut aufrechtzuerhalten. Und da gibt es ja auch angepasste Empfehlungen, da können wir vielleicht gleich auch mal noch drüber sprechen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das geht auch aus vielen Untersuchungen schon hervor, die müssen nichts essen, müssen nichts kauen, sondern die trinken. Dann ist Trinken für die Proteinzufuhr auf jeden Fall deutlich besser umsetzbar. Und gerade ältere Menschen haben da enorme Benefits von, wenn sie ihren Proteinbedarf decken. Ja, sei das jetzt Erhalt und von Masse und Funktion von der Muskulatur oder aber auch kognitive Dinge, ja, also Gedächtnisleistung ist damit assoziiert mit Protein-Intake. Das sind ganz, ganz spannende Zusammenhänge, die man da schon aufgetan hat. Aber bevor wir zu weit vorgreifen, wir reden ja die ganze Zeit über ausreichend Protein und Proteinbedarf. Vielleicht gucken wir mal so ein bisschen in die öffentlichen gängigen Empfehlungen, die da so kursieren.
Hau mal raus.
Jo, also gut, das, was vielleicht in Deutschland zumindest am populärsten ist, ist wahrscheinlich die Empfehlung der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die kennt man. Das sind 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also nehmen wir jetzt einfach mal eine 80 Kilogramm schwere Person. 8 mal 80 oder 0,8 mal 80 wären in dem Falle dann eben 64 Gramm. Das wäre dann laut DGE eben ja die Zufuhrempfehlung. Und da streiten sich aber auch schon ganz viele Geister, nicht international, sondern auch in Deutschland, weil es halt eben eine Menge Evidenz dafür gibt, dass das zwar theoretisch vielleicht ausreichen würde, wie wir vorhin gesagt haben, um einem Mangel vorzubeugen, aber es ist halt eben noch nicht optimal. Und dann haben wir jetzt verschiedene, ja, ich nenne es mal Adressatengruppen mit unterschiedlichen Bedarfen, zum Beispiel ältere Personen, Ausdauersportler, gerade verletzte Personen, die sich irgendwie in der Wundheilung befinden, Kraft- und Leistungssportler, ja, ganz unterschiedliche Bedarfe. Und das kann man dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen genauer aufdröseln, wie sich das da verhält. Und da hat man natürlich dann aus der trainingswissenschaftlichen oder auch aus der ernährungswissenschaftlichen Sicht primär Studien durchgeführt, um mal zu gucken, ja, wie beeinflusst denn die Proteinzufuhr zum Beispiel die Steigerung von Kraft und Muskelmasse? Und da gibt es ja tolle Untersuchungen, auch eine von Morten zum Beispiel, das ist die aktuellste, die da auf der Metaebene mal drauf geguckt hat, auf alle Studien. Die empfehlen 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um die Effekte von Muskelaufbau, Kraftsteigerung etc. nach Krafttraining zu optimieren. Und wenn wir jetzt die Zahlen mal vergleichen, das ist einfach das Doppelte.
Mhm.
Also wenn man jetzt vielleicht nur die 0,8 Gramm kennt und ernährt sich danach und erfährt jetzt, okay, ich müsste eigentlich doppelt so viel Protein zuführen, um die optimalen Effekte zu erzeugen, dann stellen sich bei vielen ja wahrscheinlich auch schon die Fragen, wie schaffe ich das denn überhaupt? Und da sind wir schon wieder beim Thema Supplementierung, clevere Nahrungsmittelauswahl und so weiter und so fort. Und das ist so die Spanne, die man eigentlich hat, zumindest jetzt in ja nicht extremen Populationen. Da gibt es natürlich auch Daten zu Leistungsbodybuildern in der Wettkampfvorbereitung. Da haben sie es mal untersucht, bis hoch knapp über 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also dann nochmal das Doppelte von der Optimalempfehlung. Das hat aber interessanterweise auch keine zusätzlichen Effekte mehr auf Muskelaufbau oder Kraftsteigerung, sondern da scheint so ein Deckeleffekt bei 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu sein. Aber wenn man mehr von seiner Ernährung durch Proteine zuführt, hat es natürlich auch ganz andere Vorteile. Zum Beispiel unterstützt das
Sättigung.
Sättigung. Oder aber wenn du zum Beispiel gerade in einem Energiedefizit bist, sprich Bodybuilder in der Wettkampfvorbereitung, die versuchen ja Körperfett zu minimieren, dann ist halt eben ein hoher Proteingehalt einfach auch nützlich, um beim Abnehmen die vorhandene Muskelmasse zu schützen, dass die nicht auch abgebaut wird.
Ja, extrem wichtiges Thema. Also das auch für alle draußen, die mal weg von Wettkampfdiät, aber alle Menschen, die jetzt gerade weniger essen, um abzunehmen. Da ist ja auch ganz, ganz krass, wenn du dann darauf nicht achtest. Und ich finde gerade ein Extrembeispiel, wo man das sehr deutlich sieht, sind jetzt gerade die Abnehmspritzen. Also das heißt jetzt gerade, die werden nicht mehr gehen. Ohne dazu sehr abzudriften, da sollten wir vielleicht mal einen gesonderten Podcast dazu aufnehmen, weil es echt ein super spannendes Thema ist, was uns die nächsten Jahre auch gesellschaftlich auf jeden Fall begleiten wird. Ich habe gerade vor ein paar Tagen recherchiert, bei den Amerikanern sind es schon über 10%, die auf Abnehmspritze sind.
Ja.
Der Gesamtbevölkerung. Das sind irgendwie 40 Millionen oder so. Ne? Also das wusstet ihr mal, also in faktischen Zahlen. Aber wollen wir nicht abdriften, aber wenn du halt die Abnehmspritze zum Beispiel nimmst und dann halt dein Appetit krass gezügelt wird, dann essen die Betroffenen halt noch weniger Eiweiß, noch weniger gesunde Lebensmittel, noch weniger Ballaststoffe und so weiter. Und drum hast du dann eben auch gerade bei den Leuten, die die Abnehmspritze nehmen, diesen krassen Muskelmasseverlust. Ne? Die werden leichter, aber die werden so typisch skinny fett, wie wir oft sagen, so in der Branche. Dieses, du wirst halt dünn, aber du wirst halt dünn, weil dir auch aktive Körpermasse verloren geht, was halt für den Körper katastrophal ist im Gesundheitszustand. Ne?
Ja, Muskelmasse ist essentiell. Also
genau.
Das ist uns bewusst. Vielleicht betonen wir es an der Stelle nochmal für alle, die
zuhören. Unbedingt, das ist ja unser Thema, wo wir noch ganz, ganz viel drüber sprechen werden. Aber und du hast es vorhin auch angesprochen, ich habe da immer vom Holger Guck von seinem Buch Human-Based Nutrition immer dieses Kapitel im Hinterkopf. Er hat ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, wie halt dein Proteinbedarf, was du vorhin auch schon angesprochen hast, bei Menschen jenseits von 60 nochmal nach oben springt. Ne? Und es ist halt völlig logisch, worüber wir ja oft sprechen, dass du halt ab dem 25. Lebensjahr eigentlich Muskulatur verlierst. Jetzt gibt's viele, die sagen ab 35, weil du hast schon so einen Zeitraum, sag ich mal, von 25 bis 35, wo nicht so viel passiert. wo du sicher auch schon ein bisschen Muskeln verlierst, aber jetzt nicht in dem Ausmaß. Aber ab 35 verlierst du halt einfach dein 0,5 bis 1% Muskeln pro Jahr, wenn du nicht gegensteuerst mit Training und wenn du halt zu wenig Eiweiß zu dir nimmst. Und die meisten trainieren nicht und haben zu wenig Eiweiß. Und das beschleunigt diese Prozesse halt brutal. Und das beschleunigt diese Prozesse vor allem bei 60 plus.
Ja.
Und deshalb alle, die jetzt hier zuhören, also das ist auch ganz wichtig zu sagen, das betrifft jeden Menschen, Mann wie Frau. Also wenn ihr eure Eiweißzufuhr nicht ein bisschen im Blick habt, nicht irgendwie ein bisschen im Griff habt, habt ihr gesundheitlich krasse Nachteile. Also hinten raus im Leben. Ne? Ganz lange merke ich es nicht, das ist ja immer das Doofe bei diesen ganzen Erkrankungen. Ich merke ja lange nicht, dass ich schwächer werde, weil es funktioniert ja alles noch so weit. Und die Menschen sind ja auch Experten darin, das auszublenden, ne? Wenn sie ihr Gurkenglas nicht mehr aufkriegen oder ihre Flasche nicht mehr aufkriegen, weil die Griffkraft schon nachlässt, kriege ich ganz oft mit auf Familienfesten oder so, wo dann gerade die Frauen sagen, ja, ich bin halt jetzt nicht mehr 20, so, ich krieg das Gurkenglas nicht auf. Doch, verdammt, du sollst es aufkriegen. Bis ans Ende des Lebens, verdammt nochmal, ne? Und die Treppen steigen und Treppen runter und all diese Dinge.
Genau, ja.
Und dafür ist halt die Eiweißzufuhr einfach fundamental wichtig. Und jetzt hast du vorhin gesprochen von 0,8, 1,6. Bleiben wir vielleicht mal bei den Werten. Also 0,8 würde ich auch schon behaupten. Also meine Frau und meine Mutter an dem Tag, wo ich spaßeshalber getrackt habe, wo wir da zusammen im Kletterpark waren mit den Kindern, hatten die definitiv auch weniger als die 0,8, die sie zu sich genommen haben. Definitiv. Und das ist sicherlich nicht nur der eine Tag. Das heißt, klar, der Körper kann, das ist ja auch immer so ein Thema, der Körper kompensiert ja lange. Also der Körper holt sich halt, das ist vielleicht auch nochmal für alle wichtig, korrigier mich, wenn du es anders siehst, Patrick, oder wenn du da besseres Wissen hast als ich, der Körper holt sich ja einfach das Eiweiß aus den Strukturen raus, wenn du halt dauerhaft zu wenig zuführst. Das heißt, der Körper fängt an, die eigene Muskulatur, die eigenen aktiven Strukturen halt wegzuknabbern, oder? Ist ja so.
Ja, wichtig vielleicht die aktiven Strukturen, also die Muskelmasse.
Genau.
Weil man muss es vielleicht mal so ein bisschen plastischer dargestellt. Ein Muskel ist erstmal für den Körper ein zusätzlicher Energieverbraucher. Ja, der ist jetzt nicht essentiell überlebensnotwendig, wenn da zu viel Muskulatur da ist. Also wenn jetzt dein Körper längere Zeit im Energiedefizit ist, wo er merkt, okay, ich bekomme jetzt eh schon nicht genug Muskulatur, dann ist es komplett irrsinnig für ihn, zusätzliche Muskelmasse einfach aufrechtzuerhalten. Das ist die eine Seite. Also der Körper wird nicht bestrebt sein, einen zusätzlichen Energieverbraucher aufrechtzuerhalten, wenn er eh schon dauerhaft zu wenig Energie zugeführt bekommt. Weil der ist ja auf Funktionserhalt, auf Überleben gepolt. Und dann gibt's ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz viele andere Funktionen von Proteinen, abseits von Muskulatur, die ja fürs Überleben viel wichtiger sind. Ja, ich habe von Immunantwort, Immunzellen, von Antikörpern, von Transportproteinen, von Strukturproteinen in unseren Organen und so gesprochen. Und natürlich sind diese Prozesse viel stärker priorisiert fürs Überleben als den Erhalt von Muskelmasse. Und dann muss sich jeder halt mal fragen, wenn ich jetzt mein Leben lang immer zu wenig Protein zugeführt habe, welchen Effekt hat das logischerweise auf die Muskelmasse? Und ja, für diejenigen, die sich vielleicht dann jetzt Gedanken darüber machen, ja, wie ist denn das im Alter von 35 und 40? Mehr oder weniger irrelevant. Also da kommen die wirklich fatalen Effekte ja noch gar nicht zum Tragen. Aber denkt mal 30 Jahre weiter.
Also du ebnest halt den Weg. Also
genau.
Würde ich ganz gerne kurz einhaken. Natürlich verlierst du mit 35, 40, 45 auch schon Muskelmasse mit diesem Lebenswandel. Aber du hast noch genug übrig, dass du jetzt nicht in deinen normalen Alltagstätigkeiten merken wirst, fuck, mir fehlt was. Das kommt später. Also das nur ganz kurz als Ergänzung zu deinem Gesagten.
Ja, also ich wollte dann jetzt, das muss ich auch mal dann präzisieren, weil ich wollte nicht damit sagen, dass es egal ist, was man mit 35 oder 40 macht. Überhaupt nicht, ja. Da gibt's auch tolle Untersuchungen, die halt eben sagen, das sind dann Zusammenhangsuntersuchungen, weil man sowas kausal schlecht nachweisen kann. Aber je mehr Muskelmasse, je mehr Leistungsfähigkeit ich im mittleren Alter besitze, desto höher ist die Lebenserwartung und Lebensqualität vor allem. Lebensqualität.
Im Alter.
Ja. Habe ich letztens einen schönen Spruch gehört, den ich an der Stelle vielleicht mal so zum Nachdenken anregend einwerfen will. Weil es spricht immer nur jeder davon, Lebensjahre dazu zu addieren, also länger zu leben. Aber wenn du dich gut ernährst, also richtig ernährst und halt eben auch Krafttraining betreibst, Sport treibst und so weiter, dann fügst du Leben zu den Jahren hinzu. Finde ich einen schönen Spruch, weil was bringt es uns denn, alt zu werden, wenn wir uns im Alter nicht mehr selbstständig bewegen können und uns körperlich einfach schlecht geht?
Ja, das ist ja immer mein Thema in den Vorträgen, dass ich sag, es geht bei Langlebigkeit nicht darum, einfach nur nicht zu sterben. Weil im Menschen nicht sterben lassen, sind wir ja eh schon richtig gut. Also wenn wir auf den Altersdurchschnitt schauen und die Menschen irgendwie mittlerweile im Mittel fast 83 Jahre alt werden, ist ja per se erstmal cool. Wenn wir dann aber drauf schauen, die gesunden Lebensjahre sind in Deutschland, also ohne irgendeine chronische Erkrankung, bei circa 65. Das heißt, du hast halt einfach von 65 bis 83 eher Leidenszeit als Lebenszeit. Aber da wollen wir auch nicht zu arg abdriften, aber natürlich genau dafür spielt halt die ausreichende Proteinmenge definitiv auch eine Rolle. Und deshalb schaut, dass ihr das irgendwie für euch einigermaßen irgendwie in den Griff bekommt, geregelt bekommt. Patrick, kannst du mal nebenher reinschauen, oder ich kann auch gleich reinschauen, ob das Laptop auch hier stehen, dass wir mal uns einfach mal den Spaß machen. Und dann würde ich auch ganz gern mal wenigstens ein bisschen gleich auf einzelne Aminosäuren eingehen. Weil jetzt haben wir vorhin gesagt 0,8, jetzt sagen wir mal optimal wäre 1,6. Das ist übrigens auch 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, was zum Beispiel auch mein sehr geschätzter Freund Jörg Hösli, aus meiner Sicht einer der besten im Bereich Ernährung, den ich kenne, der dann auch sogar bei Sportlern sagt, so die 1,6 sind für mich fein. Also der geht da zum Beispiel auch nicht so 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und so. Ich bin schon manchmal noch einen Ticken höher. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich mehr wie die 1,6 Gramm esse, dass es mir vom Hunger und so leichter fällt. Weil halt Eiweiß einfach mehr sättigt, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Worauf ich aber hinaus wollte ist, jetzt sind ja 0,8 Gramm oder 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht eine grobe Angabe für einen Makronährstoff. Aber ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, wenn ich jetzt diese 60 Gramm, die du vorhin gesagt hast, bei einem 80 Kilo Menschen, ne, wenn die jetzt aus schlechten Quellen sind, also sagen wir mal, du bist jetzt Veganer, als Beispiel, no front gegen Veganer, also man kann auch gesund vegan sein mit Aufwand, aber jetzt würdest du sagen, ich bin Veganer und ich esse nur diese veganen Fleischersatzprodukte zum Beispiel, die weitestgehend aus irgendwie einem Eiweiß aus Gluten zusammengebastelt sind irgendwie, ganz, ganz oft ja, ne? Und ja, ich nehme jetzt nur, ja?
Gibt's aber auch mittlerweile, ich nenne es mal bessere Proteine, dann aus Erbsenprotein oder Sojaprotein.
Ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Oder sagen wir, du bist jetzt Veganer und du versuchst es aus Bohnen und Linsen hinzukriegen, plus eben das, was du in Weizen und so drin hast, was du in deiner normalen Nahrung isst. Dann würde ich behaupten, dass auch diese 60 Gramm schon ein Mangel sind. Weil dir einfach einzelne Aminosäuren, die du brauchst, um eben gerade den Muskel auf Aufbau zu stellen, also in einen anabolen Stoffwechsel zu kriegen, dir einzelne Aminosäuren in der Menge einfach fehlen, um die richtigen Knöpfe zu drücken, nenne ich es jetzt mal laienhaft im Körper.
Ja.
Wie siehst du das?
Total. Also da würde ich auch gern gleich mal das Thema biologische Wertigkeit ansprechen, weil das Konzept, glaube ich, vielen auch nicht bekannt ist, aber wichtig zu verstehen, warum es denn so essentiell ist, verschiedene Proteinquellen miteinander zu kombinieren, insbesondere wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Aber ich habe mal gerade geguckt, Stichwort rote Linsen, ja, haben so auf 100 Gramm gekochte rote Linsen, wohlgemerkt, ungefähr 7,8 Gramm Proteine. Und wenn wir jetzt bei dem 80 Kilo Menschen und der absoluten, ich nenne es mal die Mindestdosis, die DGE da definiert hat mit 0,8 Gramm, also 64 Gramm Protein pro Tag, mal runterrechnen, dann müsste man über den Tag 820 Gramm gekochte Linsen essen, nur um auf die 64 Gramm zu kommen. Und wenn wir es jetzt dann eben mit dem optimalen Zufuhrwert, mit den 1,6 Gramm rechnen, dann sind es doppelt so viel, dann sind es also 1,64 Kilo gekochte rote Linsen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass bei roten Linsen ja nicht mehr die biologische Wertigkeit optimal ist, also nicht vergleichbar mit einem Vollei oder mit einem Whey-Protein oder mit Steak. Was bedeutet, wir müssten eigentlich dann, um die optimale biologische Wertigkeit zu erreichen, sogar noch eine zusätzliche Proteinquelle ergänzen. Und ja, dann merkt man vielleicht schon. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolf, aber ich würde nicht gern 1,6 Kilo rote Linsen pro Tag essen.
Also ich oute mich hier mal, ich bekomme harte Blähungen von Hülsenfrüchten, wenn ich zu viel davon esse.
Ich glaube, da
Also
bist du nicht allein.
ich mag die sehr gerne und esse die auch mal gerne so in der Mahlzeit mit. Aber wenn ich jetzt eben über ein Kilo davon essen müsste pro Tag, dann hätte ich da definitiv keine Freude. Also das würde meinen Verdauungstrakt nicht mitmachen. Also oder meine Umwelt nicht mitmachen. Lass uns das Spiel mal, weil du sitzt ja gerade davor, lass uns das Spiel mal einfach, dass wir so ein bisschen Gefühl kriegen, weil die Mengen sind ja schon auch sonst nicht so wenig. Wenn wir das mal mit rotem Fleisch machen als Beispiel, wenn wir das mal mit einem Lachs machen, wenn wir das mal mit, weiß ich nicht, ne, das ist nämlich halt einfach gar nicht so easy. Also für normale Menschen, die jetzt nicht gewohnt sind, weil nur mal wir in unserer komischen Trainingsbubble irgendwie unser Leben lang am Trainieren, wir finden es völlig normal, uns irgendwie ein 400-Gramm-Steak irgendwo reinzuknüppeln und finden das lecker und toll. Aber das ist ja für ganz viele Menschen, auch die Fleisch essen ganz normal als Genuss, absolut nicht machbar oder wollen die halt einfach auch nicht. Wie viel Fleisch müsste ich essen?
Ja, du hast gerade angesprochen, nehmen wir mal ein 300 Gramm Rinderfiletsteak, 72 Gramm.
Oh, immerhin. Da hätte ich jetzt sogar ein bisschen weniger gedacht. Aber Filet ist natürlich auch
Ist
krass.
Filet, ja, also wir reden hier dann von wirklich mager 24 Gramm auf 100 Gramm, aber ganz pauschal, ich meine, die meisten Leute wollen es nicht tracken. Wenn man es jetzt so in der Durchschnittsrechnung mal überschlagen will, so im Alltag, dann kann man eigentlich immer davon ausgehen, egal ob ich jetzt ein Schweinefleisch habe oder ein Rindfleisch oder Geflügel oder Fisch, dann würde ich so bei einer Mischkalkulation einfach mal von 20 Gramm auf 100 Gramm Fleisch, Fisch, Geflügel ausgehen. Und wenn man es dann halt hochrechnet, dann ist man eben mit, ja, 300 Gramm Fleisch, Fisch, Geflügel oder wie auch immer eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, dann ist man schon bei 60 Gramm, Pi mal Daumen. Und das kann man dann auch so ganz gut eigentlich überschlagen. Man muss es ja nicht immer für jedes Nahrungsmittel einzeln tracken oder recherchieren.
Ja, hier ist gerade die Kamera ausgestiegen und jetzt auf die vom Laptop, aber das funktioniert offensichtlich.
Ja, das
Können wir
funktioniert.
weitermachen? Sorry für meinen Stupser hier. Ja, also das, okay, bei Fleisch. Dann, was ist noch für jemanden eine gute, dass man so ein bisschen den Leuten jetzt auch ein Gefühl gibt, was sie essen könnten? Was ja so der Klassiker ist, Quark, da wird auch mittlerweile viel drüber gestritten, weil Verdauung nicht so geil und so, aber mit einem Quark, so ein 20% Fett oder Magerquark, kannst du ja auch schon relativ viel reinkriegen, ne?
Ja, ich nehme mal einen Magerquark, ja. Der hat so ungefähr 13 Gramm auf 100 Gramm.
Ja.
Ist eigentlich eine ganz schöne Portionierung. Das mache ich auch oft, macht zwar ein bisschen mehr Plastikmüll, leider, da muss ich mich outen, aber es ist halt einfacher zu transportieren, wenn ich unterwegs bin, weil die gibt es schon fertig in 250 Gramm Päckchen, ja. Wenn man dann 250 Gramm hat, dann ist man hier bei Pi mal Daumen 30 Gramm Protein. Ja, also das ist schon mal ganz ordentlich. Was haben wir denn noch? Also Skyr mag ich zum Beispiel noch gerne, hat ein bisschen mehr Protein als normaler Joghurt, macht sich ganz gut so am, ja, am Müsli. Eier sind vielleicht noch ganz interessant. Ja, so als Faustformel, so ein normales S bis M Ei hat meistens so Pi mal
Sieben,
Daumen
ne?
6 Gramm. Ja,
Ja,
also
6, 7 Gramm.
ja, man kann es eigentlich so sagen, ein S Ei 6 Gramm, ein M Ei 7 Gramm, ein L Ei 8 Gramm. Protein.
Okay.
Ja, so ungefähr. Nagelt mich nicht drauf fest, bitte. Ja, was haben wir denn noch? Wir sind jetzt bei tierischen Lebensmitteln.
Ja.
Vielleicht gehen wir mal noch zu so ein paar pflanzlichen.
Vielleicht mal noch so ein Lachs.
Lachs, ja.
Oder auch sonst ein Fisch gibt ja deutlich, wie soll ich
Ja.
sagen, Ratio von Fett und Proteine gibt sicher
Ja, also.
besseres als Lachs, aber Lachs natürlich extrem gesunde Fette, viel Omega-3 und so weiter. Sicher auch eine gute Quelle. Viel auch Schwermetallbelastung, muss man dazu sagen. Aber wir wollen
Genau.
auch nicht zu sehr, also wir sind ja kein Ernährungspodcast. Ich wollte da nur mal so ein Gefühl geben. Aber, und eigentlich eher das Gefühl geben für euch, die jetzt zuhören, wie viel ich doch von den einzelnen Lebensmitteln essen muss. Also selbst wenn ich jetzt einmal am Tag dann eben dieses besagte Steak esse mit 70 Gramm, dann bin ich halt von den 1,6 Gramm immer noch weg. Ne, bei 300 Gramm. So, und viele denken ja, wenn sie halt einmal am Tag eine proteinreiche Mahlzeit mit einbauen, dass das, also das ist für viele Menschen schon viel, einmal am Tag. wenn ich bei Äußern gibt es immer so lustige Sachen, dass Leute sagen, ha, wenn du Meeresfrüchte isst, dann geht's aber abends zur Sache und so, ne? Weil die halt dann einmal sozusagen einen Eiweißschub kriegen und das dann sofort irgendwie der Libido merken, wo ich dann schon ein bisschen schmunzeln muss, wenn man halt irgendwie jeden Tag drauf achtet, irgendwie genug Eiweiß zu essen, dann hat man immer vielleicht eine gute Libido. So, ne? Also ohne das jetzt zu sehr auszubreiten, aber das ist halt einfach lustig, wie so dieser Volksmund, ne, wie da so Dinge angesprochen werden. Aber gerade so Meeresfrüchte ist vielleicht auch noch ein gutes Ding. Zum Beispiel so Garnelen und solche Sachen haben halt auch krass hohen Eiweißanteil, ne?
Ja, auch hier ist natürlich nur als Hinweis, bei allen Fischsorten, die dann irgendwie aus dem Meer kommen und
oft
so.
Oft belastet,
dann, ne? Ja, man sollte da zumindest halt eben darauf achten, dass das irgendwie aus einer vernünftigen Herkunft kommt. Natürlich kann sich vielleicht auch nicht jeder immer einen Wildlachs leisten, also einen wirklichen Wildlachs, der nicht aus einer Aquakultur kommt. Aber trotzdem, super Lebensmittel. Wenn man jetzt vielleicht nicht die highest grade quality kaufen kann oder möchte, dann sollte man es vielleicht einfach nicht so oft essen. Ja.
Ja.
Aber wie du sagtest, wir sind beide keine Ernährungswissenschaftler.
Wobei ich auch da wieder, es ist so ein gutes Beispiel, glaube ich, die Leute machen sich dann brutal Gedanken über Schwermetallbelastung zum Beispiel, die auch definitiv ein Thema ist und sicherlich auch eine Bewandtnis hat. Aber verglichen mit einem dauerhaften Eiweißmangel würde ich wahrscheinlich eher wieder, also würde ich jetzt die These aufstellen und die Behauptung aufstellen, dass es wahrscheinlich schlimmer ist, eben nie Eiweiß zu essen aus Angst vor Schwermetallen, als hin und wieder mal einen etwas belasteten Fisch abzukriegen. So, wer jetzt, also kann ich nicht beweisen, weiß ich nicht, ob es dazu eine Evidenz gibt, aber ich würde wahrscheinlich, wenn es darum geht, eine Entscheidung für mich zu treffen, würde ich mich eher fürs Protein entscheiden und das Risiko eingehen, hin und wieder eine Verunreinigung durch ein Medikament oder Schwermetall oder sowas bei Meeresfrüchten oder sowas abzukriegen, als dass ich sage, ich esse das nicht und habe dann dauerhaft zu wenig Eiweiß. Wäre bei mir jetzt von der Abwägung der Risiken und der Nachteile und Vorteile für mich, wäre das wahrscheinlich meine Entscheidung an der Stelle.
Ja, ist natürlich Abwägungssache. Ich kenne da die Studienlage an der Stelle auch nicht. Aber wenn ich mir jetzt mal vorstelle, über Jahrzehnte meines Lebens einen nicht gut funktionierenden Körper zu haben, weil ich auf Proteine verzichte, nur damit ich am Ende vielleicht noch 6, 7 Jahre länger lebe, weil ich halt eben die Schwermetalle gespart habe, jetzt, also ich kann diese Daten natürlich jetzt nicht belegen, das sind reine fiktive Werte, die ich da gerade nenne, aber ich würde lieber dann so lange, wie ich lebe, auch funktionieren.
Hundertprozentig. Okay, also dann und bei den pflanzlichen Quellen, wir hatten vorhin mal die Linsen, was hast du noch an Ideen? Ja. Übrigens auch da, ne, vielleicht das schon mal vorneweg und ich glaube, das bestätigst du, gerade Veganer und Vegetarier erst recht, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eben sich ein Proteinpulver zu holen. Und da gibt's eben auch pflanzliche, die ordentliche Nährwerte haben mittlerweile. Ja. Teilweise bis dahin, ich weiß von einzelnen Herstellern, die auch einzelne Aminosäuren, die übrigens auch vegan sind, weil sie meines Wissens aus Bakterienkulturen hauptsächlich gewonnen werden. Auch die Aminosäuren, die eben in den pflanzlichen Quellen gerne mal ein bisschen unterrepräsentiert sind, auch zufügen. Und da würde ich erst recht zum Pulver greifen, wenn ich Veganer oder Vegetarier. Also ich habe selbst, ich weiß nicht, ich glaube 5, 6, 7 Jahre vegetarisch gelebt und habe dann immer Proteinquellen aus Reis, aus Erbsen, aus allem Möglichen mit eingebaut und eben auch Aminosäureprodukte. Also das funktioniert gut und ich hatte da keinerlei Nachteile in der Zeit.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil da kann ich vielleicht auch so ein bisschen was zu spezifischen Ernährungsempfehlungen auch sagen. Da gibt es nämlich einen angepassten Wert. Mhm. Also wenn man Muskelaufbau und Kraftsteigerungseffekte als veganer Sportler optimieren möchte, dann wird so im breiten Konsens eigentlich empfohlen, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Weil diese zusätzlichen 0,2 Gramm zu der Omnivoren-Empfehlung, die ergeben sich daraus, dass du halt eben mehr Protein nutzen musst, damit du insgesamt auf eine ausreichende Proteinqualität kommst. Ja, und da sind wir wieder bei der biologischen Wertigkeit. Also für alle Veganer, Vegetarier, vielleicht dann einfach doch ein bisschen mehr als 1,6 Gramm. Und dann könnt ihr euch aber wirklich auch sicher sein, dass ihr die gleichen optimalen Effekte habt, wie jetzt jemanden, der sich omnivor ernährt. Und bleiben wir mal bei der biologischen Wertigkeit vielleicht. Das finde ich auch ein interessantes Thema. Das beschreibt im Grunde genommen, wie nah sich das zugeführte Aminosäurenspektrum, also das zugeführte Nahrungsprotein, mit dem körpereigenen Protein ist. Weil du kannst dir jetzt sicher vorstellen, so ein Protein, das besteht aus verschiedenen Aminosäuren in einem bestimmten Mengenverhältnis. In manchen Proteinen sind gar nicht alle essentiellen Aminosäuren da. Und in den meisten, ich nenne es mal vollwertigen Proteinen, sowas wie Ei oder Fleisch, Fisch, Geflügel, da sind alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Essentiell deshalb, weil die unser Körper nicht selbst bilden kann. Du hast hier einen Besucher.
Eine Libelle fliegt hier rum, die ist ganz schön, die muss ich nachher erstmal retten, aber jetzt wollen wir erst zu Ende.
Genau, also bei der biologischen Wertigkeit geht es prinzipiell eigentlich darum, welche Aminosäuren sind da enthalten, also vor allem die essentiellen, die unser Körper nicht bilden kann, und in welchem Mengenverhältnis liegen sie vor. Und die biologische Wertigkeit eines Proteins ist umso höher, je näher sich dieses Aminosäurenprofil mit dem körpereigenen Protein ist. Ja, das so viel dazu. So, und jetzt ist eben leider
das
so,
Ei dass, ist sehr nah an unserem Profil, ne?
Das ist schon gut. Das ist allerdings auch so eine Common Misconception eigentlich bei der biologischen Wertigkeit, weil das wird mit einem Indexwert von 100 gerankt, ja? Also die biologische Wertigkeit von Vollei ist 100. Aber diese 100, die sagt jetzt nicht aus, dass man aus 100 Gramm Protein 100 Gramm körpereigenes Protein bilden kann. Ja, das wird oft missverstanden, sondern das ist einfach ein Indexwert. Man hat irgendwann mal das Vollei als Referenz einfach angelegt. Ja, und da werden halt die anderen Proteine dran. Ja,
was ist zum Beispiel noch deutlich höher als Ei? Ich erinnere mich, Ei plus Kartoffeln war immer so ein.
Ja, ich glaube.
So eine hohe Kombination.
Bei den natürlichen Produkten ist die Kombination von Ei und Kartoffeln, Vollei und Kartoffeln wohlgemerkt, bei 136. Oder 134, auch da bitte nicht drauf festnageln, aber deutlich höher. Dann Lactalbumin, also ein Whey-Protein, wie man es so überall kaufen kann, ist auch ein bisschen höher. Ich weiß nicht, so je nach Qualität, irgendwo bei 106 bis 108. Ich google das mal gerade.
Und ich meine, das ist ja auch so ein Thema, dass vielleicht das mal so ganz klein ein bisschen angerissen. Im Moment ist ja so, was man auch von der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ableiten kann, dass es ja aus diversen Gründen, sage ich jetzt mal politisch, auch nicht gewollt ist, so sehr Richtung Eiweiß zu argumentieren. Also ich glaube, da hat es einfach auch Verbindung mit Umweltschutz und so weiter, was ja auch gewisserweise schon Sinn macht, weil natürlich Tierhaltung und so weiter sicherlich umwelttechnisch nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber auch da wieder, wenn ich halt für mich persönlich abwägen muss, ne, würde ich halt immer erstmal drauf schauen, egoistisch, dass es mir gut geht. Und da ist definitiv halt die Eiweißzufuhr und eben auch diese Lebensmittel zu nutzen, in diesem Ausmaß, wie ich es brauche, um gesund zu bleiben, für mich halt erstmal vorrangig, ne? Und ja, da siehst du aber schon, dass halt so allgemein gerade in den Medien eher halt was anderes propagiert wird. Eher, wenn du auch Sendungen oder sowas mal siehst, ich krieg dann oft mal von Leuten was zugeschickt, wo dann in irgendeiner Sendung wieder irgendeine Ärztin sagt, so sinngemäß, Eiweiß brauchst du gar nicht und zu viel davon ist schädlich für die Nieren und so weiter, was halt völligst widerlegt ist. Aber das mal so als kleinen Einwurf hier noch, während du googelst.
Ja, nee,
das hast du rausgefunden.
Bin ich ganz bei dir. War ein bisschen zu hoch von mir angesetzt, ist 104 bis 106.
Also okay.
Knapp vorbei, aber trotzdem
das Whey
als Ei. Das Whey.
Also das Molke-Eiweiß,
Genau. Casein zum Beispiel im Vergleich, also das, was zum Beispiel maßgeblich im Magerquark zum Beispiel drin ist oder im Milcheiweiß. Das Milcheiweiß nur als Hintergrund ist so ungefähr 70-80% Casein und 20-30% Lactalbumin, also das, was dann im Whey-Protein, im sogenannten Molke-Protein dann drin steckt. Casein ist da ein bisschen niedriger, hat aber auch einen netten Nebeneffekt. Das wird gerne ist
langsamer, ne?
Genau, das ist ein bisschen komplexer in der Struktur. Also die Peptidkette ist einfach komplexer. Was bedeutet, unser Magen braucht einfach länger, bis er diese Peptidkette aufgespalten hat. Und damit haben wir zwar nicht so einen Flush an Aminosäuren, der dann unmittelbar nach der Einnahme, oder zumindest kurz nach der Einnahme, ins Blut gerät, sondern wir haben bei Caseinprotein halt eher eine konstante, längere Abgabe von Aminosäuren ins Blut. Und deshalb, das macht man sich schon seit den 80er Jahren eigentlich im Bodybuilding zunutze. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist man mal auf die Idee gekommen, ja, vorm Schlafen gehen, machen wir einfach 500 Gramm Magerquark mit Beeren oder sonst was einem dazu schmeckt oder meistens auch pur. Grüße an Markus Rühl. Weil halt dann eben diese Fastenperiode so ein bisschen verkürzt wird. Schlafen ist ja für den Verdauungstrakt, ist es ja eine Fastenperiode. Es ist eine lange Zeit, in der wir nichts zuführen. Was natürlich dann auch immer mit Katabolen, also mit sogenannten zellabbauenden Prozessen einhergeht, was auch wieder andere positive Effekte hat. Das wollen wir jetzt auch nicht diskutieren. Aber da vielleicht Casein ganz, ganz nett eben abends zu nehmen. Und vielen Leuten schmeckt es ja auch, ja. Quark mit ein bisschen Obst. Ist jetzt gerade, wenn es so warm ist wie aktuell, vielleicht auch abends eine nette Alternative als Abendessen.
Ja. Okay, also wir haben festgestellt, ich muss doch von dem ein oder anderen Lebensmittel ein bisschen mehr essen, um auf mein Eiweiß zu kommen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall zusammenfassen, dass es Sinn macht, auch als nicht ausgeschriebener Sportler, Athlet, Sportlerin, Athletin, eher sich an 1,6 Gramm zu orientieren. Und zu viel Essen davon hat im schlimmsten Fall keinen positiven Effekt mehr, aber keinen negativen. Das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen. Also es gibt meines Wissens keine Evidenz, die eben sagt, wenn du gewisse Mengen an Eiweiß überschreitest, dann hast du diesen oder jenen krassen gesundheitlichen Nachteil. Ich glaube, das kann man auch mal an der Stelle festhalten. Widersprich mir gerne, wenn du was anderes weißt. Und ja, wie sieht es im Alltag aus jetzt? Also ich glaube, was Sinn macht, oder mal anders ausgedrückt, wenn man jetzt so einem Bodybuilder zuschaut, der an ein Buffet geht im Urlaub als Beispiel, dann wird so ein Athlet immer erstmal nach Eiweißquellen schauen und wird immer erstmal Eiweißquellen und wird dann zusätzlich sich ein bisschen was an Beilagen dazu holen. Ne? So, das wäre so das typische Vorgehen. Und ich glaube, das kann man sich als normaler Mensch zumindest auch mal so ein bisschen als Faustformel nehmen, dass man also versucht, bei jeder Mahlzeit irgendwie eine Proteinquelle dabei zu haben. Keine Ahnung, beim Frühstück vielleicht, dass es zwei Eier sind oder drei. Beim Mittagessen, dass man halt irgendwie Fleisch, Linsen, Quark, irgendwas mit dabei hat. Oder eben, wenn man da das nicht schafft und sagt, ich möchte aber meine Nudeln essen, dass man dann halt eben versucht, irgendwie mit einem Shake oder so beizukommen. Und das hat einfach so viele Vorteile. Also einmal hat es den Vorteil, dass du schneller gesättigt bist, länger gesättigt bist, also was dich auch ein bisschen davon abhält, ganz arg zu viel zu essen. Also das funktioniert nicht bei jedem gleichermaßen, aber es ist so von der Tendenz her auf jeden Fall ein positiver Faktor. Und du hast halt den ganzen Tag über deinen Körper gut versorgt mit Eiweißbausteinen, so dass eben die Abbauprozesse, Thema Sarkopenie und so weiter, und eben auch aufbauende Prozesse, wenn ihr eben zum Sport geht, zum Training geht, möglichst positiv unterstützt werden. So, und ich glaube, als Hinweis mal für die, die es jetzt noch nie gemacht haben, es gibt ja auch kostenlose Apps, wo man mal so für sich tracken kann, dass ihr einfach mal wirklich drauf guckt, so einen Tag lang oder auch mal eine Woche lang, wie viel oder wie wenig ihr da wirklich am Ende des Tages habt und aus welchen Quellen. Und ich würde bei ganz, ganz vielen Leuten die Wette eingehen, dass da eben sehr viel weniger bei rauskommt, als ihr denkt. Weil man halt denkt, ja, aber ich habe doch heute Morgen ein Ei gegessen. 6 Gramm, ne? So. Und da muss halt in Summe doch schon ein bisschen was passieren. Und wenn ihr halt jetzt auch noch größer und schwerer seid und vielleicht 100 Kilo wiegt oder so, ne, dann ist das halt schon echt eine Menge, die man da reinkriegen muss. Und ich erinnere mich jetzt immer gerade auch wieder an die Unterhaltung so mit meiner Mutter, die halt sagt, ja, aber das schaffe ich nicht und so, ne? Ja, die Alternative dazu ist halt, dass ich halt diese Abbauprozesse und negativen Prozesse im Körper halt, was Organgesundheit und so weiter angeht, halt dann ein Stück weit in Kauf nehmen muss. Und das ist halt für mich keine wirkliche Alternative. Also klar, es sind ganz viele, die laufen da draußen so rum, aber cool ist das halt nicht. Und irgendwann im Laufe des Lebens wirst du halt dafür bezahlen. Ne? Genauso wie wenn du halt nicht trainierst. Also trainieren und ein gewisses Maß an Eiweiß ist sicherlich wenn ich jetzt, ich für mich jetzt hier sagen müsste, was ist am wichtigsten, um ein gesundes Leben zu führen, ein leistungsfähiges Leben zu führen, dann wären die zwei Sachen bei mir ganz vorne, dann kommt lange nichts. Also klar, dann kommt irgendwann Schlaf dazu, Regeneration und so weiter. Also es gibt viele Themen, aber die zwei, wenn du die im Griff hast, regelmäßigen Wachstumsreiz setzen, plus ordentliche Eiweißzufuhr, dann bist du schon ganz, ganz weit vorne. Und da bist du auch ganz weit vorne im Vergleich eben zu dem ganz großen Teil unserer Gesellschaft, weil das kriegen ganz viele nicht hin. Ganz, ganz viele. Weil wenn ich halt abends meine Pizza esse und die Scheiben Salami drauf sind, keine Proteinquelle. Also, ich meine, klar, dann hast du noch den Käse und so, aber das ist alles nicht viel. Ne?
Ja.
Und dann muss ich davon viel zu viel essen und werde ganz krass im Kalorienüberschuss sein, wenn ich halt solche Nahrungsmittel so viel esse, dass ich genug Eiweiß habe, dass das halt auch dann wieder nicht der wirklich gesunde oder nachhaltige Weg ist. Und vielleicht noch einen Satz dazu, weil das ganz oft in Vorträgen mir so entgegengebracht wird, wenn ich dann so diese Beispiele mache, dass die Menschen dann sagen, ja, aber das ist ja viel zu einfach. So einfach kann es ja gar nicht sein. Doch, so einfach ist es, aber es ist halt einfach im täglichen Leben nicht einfach. Also die zwei Sachen hinzukriegen, sind in unserem Lebenswandel, Stress, Arbeit, Familie, Kinder und so weiter nicht einfach. Draußen essen, unterwegs essen, Raststätten essen, Restaurant essen, das ist nicht einfach. Es klingt einfach, es sind zwei ganz einfache Faktoren, aber im Alltag das wirklich nachhaltig und konsequent und sagen wir mal an 5 von 7 Tagen richtig zu machen, ist schon echt nicht einfach. Das ist eine Aufgabe, der man sich stellen darf, wenn
Da
man möchte.
stimme ich dir voll und ganz zu. Erstmal, ich würde dir an einer Stelle widersprechen. Bei mir kommt Protein nicht auf Platz 2, sondern auf Platz 3, weil auf Platz 2 erstmal eine ausgewogene Ernährung, eine bedarfsdeckende Ernährung steht. Ernährung hat ja noch viele andere Funktionen, abseits der Proteine. Aber ja, trotzdem, ich will den Stellenwert da gar nicht schmälern. Proteinzufuhr ist wichtig.
Bin ich 100% bei dir. Das Einzige, was ich ja sagen würde an der Stelle, dass ja die meisten das schaffen. Also die allgemeine Ernährung. Also wir haben ja keinen
Bist du dir da sicher?
Kalorienmangel oder Ernährungsmangel. Wir haben wahrscheinlich halt einen Mangel in ja, du hast
Glaubst du,
schon
dass
recht.
alle genug gesunde Fette, also ich nenne es mal jetzt
Nein.
übergeordnet gesunde Fette,
Nein. War
genug
gleich mein nächster
Ballaststoffe,
Gedanke.
ja?
Nein. Nein.
Genau,
Bin ich
also
bei dir.
wer von uns isst ausreichend viel Obst und Gemüse am Tag?
Bin ich 100% bei dir.
Ja, und deshalb habe ich es auf Platz 3 geschoben. Ja?
Würde ich mitgehen.
Aber der andere Punkt, das hast du so schön gesagt, weil du mehrfach das Wort auch einfach benutzt hast. Ich finde das Wörtchen einfach in der Kommunikation sehr, sehr schwierig. Genau wie du sagst, das, was umgesetzt werden muss, ist in der Regel gar nicht kompliziert und wird auch schnell verstanden und klingt auch total logisch. Da brauchst du nicht lange für. Aber wenn du Menschen betreust, dann ist es essentiell, den Leuten irgendwie beizubringen, wie sie es in ihrem Alltag umsetzen können. Es ist also nicht das Wissen das Problem, sondern die Umsetzungsfähigkeit. Und genau da sind eigentlich wir beide und alle anderen Experten da draußen, sind da eigentlich gefragt, weil es gar nicht so primär um die Wissensvermittlung geht, sondern es geht darum, individualisierte Lösungsansätze zu finden, mit denen das Ganze auch praktiziert werden kann. Und da hast du gesagt, mit dem Tracking habe ich auch ganz oft genutzt. Ist dann aber auch oft so ein bisschen auf Widerstand oder Unliebe gestoßen, weil die Leute dann denken, ja, aber ich will doch jetzt nicht den Rest meines Lebens ja meine Mahlzeiten einzeln abwiegen, also die Komponenten abwiegen und zusammenrechnen. Und da kommt jetzt ein ganz entscheidender Punkt ins Spiel. Das muss auch niemand. Sondern ich habe so einen Ernährungstracker, wie diese Apps auch alle heißen, wir nennen jetzt keine Namen, aber ich habe die strategisch genutzt, um den Menschen, mit denen ich da arbeite, ein Ernährungsbewusstsein anzuerziehen. Und sobald die verstanden haben, wenn die intuitiv bewerten können, was da eigentlich jetzt gerade auf dem Teller liegt und was sie sich da zuführen und vielleicht auch so ein bisschen überschlagen können, wie viel Protein steckt da drin, hey, dann hast du doch schon 80% von diesem Kampf gewonnen. Wenn die Leute ein
Hundertprozentig.
Gefühl, wieder ein Gefühl für ihre Ernährung bekommen.
Also ich kenne diesen Widerstand krass und das ist ja Genauso wie beim Eiweißpulver oder so hast du halt oft so dogmatische Widerstände, ne? Und ich muss schon sagen, ich spreche jetzt von mir selbst, also ich selbst tracke auch nicht immer, merke aber, wenn ich tracke, treffe ich die besseren Entscheidungen in meiner Ernährung.
Ja.
Also ich bin jemand, der immer Hunger hat, der immer viel essen könnte. Also ich kann mich immer vollstopfen bis zum geht nicht mehr. Also so intuitives Essen ist bei mir leider nicht besonders hoch angelegt oder habe ich mir irgendwann im Laufe meines Lebens zerstört, wie auch immer. Und ich muss schon sagen, wenn ich dann auf der App sehe, okay, ich habe meine Kalorien jetzt für heute voll, dann ist zumindestens, oder ich habe diesen und jenen Nährstoff noch nicht erreicht, dann ist es eher gegeben, dass ich dann basierend auf diesem Wissen, was du dir ja selber über den Tag schönredest, wenn du eben nicht trackst, ne, ich habe ja noch gar nicht so viel gegessen oder habe ja mein Eiweiß schon drin, weil ich hatte heute Morgen ja schon ein Ei. Also ich treffe definitiv bessere Entscheidungen für mich, das ist jetzt für mich persönlich, an den Tagen, wo ich mir die Mühe mache, es zumindest grob zu tracken. Und übrigens, ihr könnt auch mit ChatGPT tracken. Das funktioniert richtig gut. Also man kann sogar Fotos von, das ist dann nicht super genau, aber es geht ja um eine grobe Einordnung. Also du könntest deine Mahlzeiten bei ChatGPT fotografieren oder die Fotos bei ChatGPT ganz normal im Chat hochladen, könntest dir da die Kalorien und die Makronährstoffe von einem Foto weg sogar relativ konsistent auswerten lassen und darlegen lassen. Oder wenn du auch nur in Schriftform dein Gegessenes über den Tag bei ChatGPT reinhaust, dann kann ChatGPT dir relativ genau sagen, wie viel Eiweiß das jetzt war, zum
Ja
Beispiel,
gut,
oder wie viel
das.
Kalorien im Groben. Also wenn wir sagen, wir brauchen mal, und das geht ja nicht um eine Kalorie hin oder her, sondern für so eine grobe Einordnung, um mal selber ein Gefühl zu kriegen, wie weit weg bin ich denn von der Empfehlung? Oder wie nah dran? Reicht auch
Ja.
ChatGPT. Da musst du dir nicht mal eine App runterladen, speziell jetzt dafür.
Mit dem Tracking, das habe ich noch nie probiert. Ich bin da
Ich
immer so ein
schon.
bisschen skeptisch, aber deshalb kann ich mir keine Meinung zu erlauben, aber ich glaube dir, dass das funktioniert.
Ja, also testet's gern mal. Es wirklich funktioniert erschreckend, wie so vieles bei ChatGPT.
Ja.
Erschreckend und überraschend gut.
Ja, hey, aber ich meine, es muss ja auch gar nicht genau sein. Du musst ja auch nicht fragen, wie viel Protein ist da drin oder wie viele Kalorien hat das? Weil ich würde mal behaupten, für die meisten Menschen ist das jetzt gar nicht so relevant. Aber du kannst halt einfach das Bild hochladen und vielleicht dann die KI, die du gerade verwendest, fragen, wie nah das an den Ernährungsempfehlungen für eine gesunde Ernährung ist.
Kannst
Und
du
dann
alles
kann dir
machen?
vielleicht eben dann die KI auch sagen, okay, sieht schon ganz vernünftig aus, aber du hast noch ein bisschen zu wenig Ballaststoffe oder ja, jetzt über den Tag hattest du relativ wenig gute Proteinquellen. Oder wo wir wieder bei der biologischen Wertigkeit sind, du hast jetzt nur, ich sag mal, Proteine zugeführt aus Pflanzenstoffen, die jetzt halt eher pflanzlichen Lebensmitteln, präzise zu bleiben, die eine geringere biologische Wertigkeit haben. Kombinier das doch mit Nahrungsmittel XY, also mit einem anderen pflanzlichen Protein, weil sich halt eben diese Aminosäurenprofile unterschiedlicher
Ergänzen.
pflanzlicher Proteine ergänzen und dadurch die biologische Wertigkeit des gesamten Aminosäurepools in deinem Körper steigt. Ja. Und für solche Ratschläge finde ich das auch super angewendet. Aber ja, das sind ja alles nur Ideen, wie man das für sich selbst eben ein bisschen praktikabler gestalten kann.
Ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, definitiv Eiweiß ist dein Freund. Das ist, glaube ich, schon so ein Umdenken, was bei vielen draußen schon außerhalb unserer Bubble stattfinden darf, dass man also überhaupt mal das grundsätzlich positiv sieht. Dann eben auch Nahrungsergänzungsmittel in Form von einem Eiweißpulver. Und übrigens, da gibt es auch, wenn jemand sagt, ich will aber per se die Süßstoffe oder sowas nicht, dann gibt es auch Bio-Varianten, es gibt auch Varianten, die zugegebenermaßen nicht so geil schmecken, die halt auf Süßstoff und sowas komplett verzichten. Ne? Also du kriegst ja alle Ausprägungen mittlerweile. Und selbst ein Whey Natur schmeckt gar nicht so super katastrophal. Also
Ja.
das ist ja auch so eine Art Milchgeschmack. Also findet da einfach für euch einen Weg, wie ihr es hinkriegt, eine vernünftige Menge Eiweiß jeden Tag reinzukriegen. Das wäre einfach das Appell an der Stelle. Um dann eben kombiniert mit einem regelmäßigen Krafttraining das Optimum rauszuholen, wirklich an Muskelerhalt und Muskelwachstum.
Ja. Ja, an der Stelle noch so ein paar Ergänzungen.
Gerne.
Ich nutze selbst ein Whey-Protein, das mit Stevia gesüßt ist.
Ah, geht auch.
Ja, schmeckt super gut. Ist zugegeben nicht das allergünstigste, aber jetzt auch nicht das teuerste, das es gibt. Aber es gibt diese Produkte. Man muss dann vielleicht auch einfach nur rumprobieren, bis man das passende Produkt für sich gefunden hat. Aber ja, gibt ja, man geht ja auch beim Klamottenkauf, zumindest die meisten gehen ja nicht irgendwo in irgendein Geschäft und sagen, da ist ein T-Shirt, das nehme ich. Und dann trägt man dieses T-Shirt bis in alle Tage, sondern ja, man nimmt das mit nach Hause, trägt's, wenn es einem nicht gefallen hat, dann nimmt man beim nächsten Mal halt eben ein anderes, bis man das passende T-Shirt für sich gefunden hat. Ich glaube, das ist mit Proteinen oder mit allen anderen Dingen genauso. Man muss sich nur mal
100
damit
Pro.
befassen. Ja, dann zum Thema Muskelaufbau. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Optimierung der Effekte von Kraftsteigerung und Muskelmasseaufbau gesprochen. Ich will an der Stelle aber auch betonen, wenn man diese optimalen Zufuhrempfehlungen deckt bei Proteinen, dann wird natürlich auch, wenn man nicht trainiert oder nicht trainieren kann, viel mehr der vorhandenen Muskelmasse erhalten. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen und für alle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt viel Krafttraining betreiben oder 2 Wochen in Urlaub fahren, hey, ihr könnt was dagegen tun, wenn ihr am Buffet die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, das ist maßgeblich dafür, ob naja, man dann mit einem Muskelverlust vielleicht da rausgeht oder nicht, wobei das jetzt bei 2 Wochen Urlaub auch noch vernachlässigbar ist. Aber es geht ja um die Gesamtheit aller Entscheidungen. Und ja, selbst wenn es nicht um Muskel- und Kraftaufbau geht, sondern um Muskelerhalt, auch da hat ja ausreichende Proteinzufuhr wirklich maßgeblich tolle Effekte, nachweisliche Effekte. Und um nochmal dieses Thema Sicherheit anzusprechen, ich habe da auch im Vorfeld nochmal eine Studie rausgesucht. Gucke ich mal gerade, wo die ist. Vielleicht kann ich die einmal kurz einblenden, weil wir es vorher versprochen haben, dass wir es machen, müssen wir es jetzt auch einmal machen. So, Augenblick. So, und das war. Hier. Gut, ich übertrage mal gerade das Ganze.
Wobei ja viele da sind, die nur zuhören, sind nicht alle
Ja.
auf YouTube, sondern auch auf Spotify und Co. Musst also schon ein bisschen was zu erzählen. Jedes
Genau.
Einblenden bringt nur bedingt was.
Ja, alles klar. Nee, das war hier eine Studie aus dem Jahr 2016 von Antonio et al. Mit dem Titel, wer das vielleicht nachrecherchieren möchte, A High Protein Diet Has No Harmful Effects, A One-Year Crossover Study in Resistant Trained Males. Also, wie schon aus dem Titel hervorgeht, diese Studie ging ein Jahr lang und hat sich mit Widerstandstrainings erfahrenen Personen, mit Krafttrainings erfahrenen Personen beschäftigt. In dem Fall jetzt mit Männern. Soll an der Stelle aber auch keinen Abbruch tun. Ich gehe jetzt nicht in den Volltext, bleib mal hier in diesem Abstract und lese den auch mal vor für alle Leute, die nur zuhören. Da steht dann in der Conclusion, our investigation discovered that in resistance-trained men that consumed a high-protein diet, also die haben untersucht und so weiter und so fort. Und denjenigen, die eine High-Protein-Diet konsumiert haben, die reden hier von 2,5 bis 3,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Um das in
Also die haben
Relation
ernst
zu
gemacht mit
setzen,
dem Eiweiß.
das ist die 3- bis 4-fache Empfehlung der DGE. Ja? There were no harmful effects on measures of blood lipids, also keine schädlichen Effekte auf
Auf die
die
Blutfette.
Blutwerte, genau. As well as liver and kidney function. Und auch nicht auf die Leber- und Nierenfunktion. Dann als Schlusssatz, in addition, despite the total increase in energy intake during the high protein phase, subjects did not experience an increase in fat mass. Das heißt, die haben zwar sehr viel Protein zugeführt, wahrscheinlich auch überwiegend im Kalorienplus, haben dadurch aber keine zusätzliche Fettmasse aufgebaut. Das sind jetzt die Informationen, die hier aus dem Abstract hervorgehen. Ein Deep Dive machen wir an der Stelle jetzt nicht. Aber ich wollte das noch mal kurz einblenden, einfach um zu zeigen, dass selbst die 3- bis 4-fache Proteinzufuhrmenge der DGE über ein Jahr hinweg hier bei Leuten, die sich ansonsten halt eben sportlich betätigt haben, keine harmful effects, keine negativen Effekte gezeigt hat. Klar, wenn jetzt ein bestehender Nierenschaden da ist oder man ist mit einer Niere geboren oder musste eine entfernt bekommen oder hat eine angeborene Nierenfunktionsstörung oder wie auch immer, sprecht mit dem Arzt und sprecht idealerweise zusätzlich mit einem Ernährungsberater oder mit einem Ernährungstherapeuten oder Therapeutin, um alle einzuschließen, und redet mit denen. Das lässt sich gut überwachen, aber auch da, selbst wenn man so eine Funktionsstörung hat, ist das eigentlich mittlerweile aufgrund der Datenlage kein Argument mehr dafür, super niedrige Proteindosen in der Ernährung zuzuführen. Also natürlich auch die Menschen profitieren davon. Und da gibt es kontroverse Daten, die mittlerweile sogar sagen, dass die Nierenfunktion sich sogar verbessern konnte, wenn man ausreichend viel Protein zugeführt hat. Aber das nur am Rande, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Ich würde mal noch eins oben draufsetzen, was, finde ich, dazu gut passt, was auch viele nicht auf dem Schirm haben. Wenn du im Laufe des Lebens wirklich mal eine schwere Erkrankung kriegst, also aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus musst, bei jemand Älterem vielleicht, du hast, keine Ahnung, einen Oberschenkelhalsbruch und brauchst eine Hüft-Tap-Operation oder auch, was wir natürlich niemandem wünschen, irgendwie eine Krebserkrankung oder ähnliches, dann ist deine Muskelmasse, also sozusagen dein Proteinspeicher im eigenen Körper, auch extrem ausschlaggebend, wie groß die Chance ist, dass du diese Krankheit überwindest oder dieses Ereignis überwindest. Weil in dem Moment, wo du wirklich krank bist und im Bett liegst, im Krankenhaus, braucht der Körper Unmengen von Eiweißbausteinen, die du über die Nahrung gar nicht reinkriegst. Mhm. Was natürlich noch dazu kommt, dass du im Krankenhaus erfahrungsgemäß ein weißes Weizenbrötchen bekommst morgens mit Nutella und einer Scheibe Lionawurst. Nein, das ist keine adäquate Eiweißquelle. Und das nochmal ganz, ganz wichtig, glaube ich, fürs Verständnis. Oder weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich finde es wichtig, weil wenn ich so ein Ereignis habe, wie ich zum Beispiel 2018 hatte mit meiner Hirnblutung, da hat es einen Riesenunterschied gemacht, wie schnell ich eben wieder auf den Beinen sein konnte, weil ich halt mit einer guten Physis in diese Verletzung rein bin. Hätte ich diese Physis nicht gehabt und ich habe da krass abgebaut. Also wenn du siehst, in welcher Form ich ins Krankenhaus rein bin und in welcher Form ich 14 Tage später raus bin, das sind zwei verschiedene Menschen. Also du hast gesehen, wie der Körper ausgezehrt wurde. Jetzt hatte ich aber diese Muskelmasse und diese gute Physis vorher und dann ging es mir immer noch relativ gut. Aber komm jetzt mal in so eine Situation mit einer schlechten Physis, mit einem Eiweißmangel schon vorher, mit einer schlechten Muskulatur schon vorher, dann ist einfach die Chance groß, dass du entweder viel länger brauchst, um da durchzugehen, viel länger brauchst, um wieder fit zu sein, oder im Worst Case eben eine Krankheit gar nicht überlebst, weil dir die Substanz fehlt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oder dich nicht mehr vollständig erholst.
Genau, was alles keine schönen Szenarien sind. Und für all diese Dinge lohnt sich's halt wahnsinnig, im Laufe des Lebens möglichst früh eben diese zwei Komponenten, Training und Eiweißzufuhr, unter anderem, aber als ganz, ganz wichtige Säulen der Gesundheit, für sich im Griff zu haben und für sich zu regeln. Und jeder von uns hat mal Durchhänger. Ich habe auch mal einen Tag, wo ich weniger Eiweiß habe oder was auch immer. Ich bin ja immer ein Freund von 80%-Regel. Wenn du irgendwie deine 70-80% hinkriegst, dann bist du auf einem ganz, ganz guten Weg. Patrick, haben wir noch irgendwas vergessen? Also ich glaube, wir haben für die Leute es recht greifbar gemacht. Ich glaube, jemand, der zugehört hat, kann ab sofort diese Entscheidung für sich besser treffen, wenn man möchte. Nutzt bitte die Mittel, die alle jetzt mittlerweile in der Hosentasche haben. Also nutzt die KI, nutzt Google, nutzt was auch immer, um da einfach mal zu schauen, okay, was wiege ich, wie viel Eiweiß sollte ich ungefähr, wo bewege ich mich denn gerade realistisch? Also checkt das mal einfach für euch ab und versucht dann, so gut es geht, bessere Entscheidungen zu treffen und das so ein bisschen für euch zur Normalität werden zu lassen, dass ihr eben da genug zuführt. Und dann glaube ich, dass ganz viele Menschen da draußen gar nicht mehr wissen, wie sich so ein leistungsfähiger Körper anfühlt. Also Menschen, die das jetzt seit langer Zeit nicht machen, vielleicht in unserem Alter sind 40, vielleicht auch schon 50, vielleicht auch schon 60 und diese zwei Komponenten ändern. Also Eiweißzufuhr erhöhen plus Training. Alter, ihr werdet euren Körper nicht mehr wiedererkennen. Also auch von der Leistungsfähigkeit, vom Körpergefühl, wie ihr euch fühlt im Alltag und eben auch, was ihr wieder im Alltag machen könnt oder in der Freizeit machen könnt, wie stark ihr wieder werdet, wie leistungsfähig, wie einfach ihr wieder Wanderungen und all diese Dinge machen könnt, das werdet ihr vorher nicht glauben, weil ihr habt vielleicht über Jahre vergessen, wie das ist. Und Libido und all diese Dinge, die da noch reinspielen, ohne es zu sehr zu vertiefen, weil das ist auch nicht der Inhalt unseres Podcasts. Aber das hat auf all diese Dinge so positiven Einfluss, dass das wirklich, wirklich für jeden euch da draußen ein Versuch wert sein sollte. Und alle anderen in der Bubble, die wissen es eh schon. Gratuliere, wenn ihr trotzdem dran geblieben seid. Danke dafür. Aber gerade für alle anderen Menschen, für die wir, glaube ich, jetzt heute mehr gedreht haben, geht's an, macht das. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie kriegt ihr es hin? Vielleicht schreibt ihr mal rein, wenn ihr getrackt habt das erste Mal oder mit ChatGPT oder was auch immer, was kam denn raus? Wart ihr in einem krassen Defizit? Habt ihr da irgendwie gemerkt, Mensch, ich habe es zum ersten Mal richtig betrachtet und ich dachte, ich wäre gut unterwegs, bin ich aber nicht. Oder es war bei euch vielleicht super und ihr wusstet es vorher nicht. Also haut mal in die Kommentare, interessiert uns auch. Und gebt uns gerne mal ein Feedback, ob euch dieses Format grundsätzlich gefällt. Wir werden nächste Woche, Patrick, mal was Neues aufnehmen. Mehr zum Thema Training.
Okay.
Ich würde sagen, wir nehmen mal nächste Woche gleich noch was auf und dann gucken wir mal, wie sich das hier so anlässt. Mir macht das Spaß mit dir. Und ich glaube, es gibt unendlich viele Themen, die euch da draußen, glaube ich, eine Bereicherung sein können, rund um das Thema Training und Gesundheit und eben auch ein bisschen Ernährung. Wobei, wir möchten nochmal sagen, wir sind beide jetzt nicht die großen Ernährungsgurus, aber so ein Thema wie Eiweiß traue ich uns zu. Und ich glaube, da war jetzt auch viel Wissenswertes dabei, gerade für Menschen, die sich jetzt nicht jeden Tag damit befassen. Und vielleicht noch als Abschlusssatz, lasst euch bitte nicht von jedem Bericht in den Mainstream-Medien, wo im Frühstücksfernsehen irgendein Arzt sitzt, weil ich kann euch sagen, ein normaler Allgemeinmediziner befasst sich nicht zwangsläufig mit diesen Themen in der Tiefe und im Studium haben sie es definitiv, wenn überhaupt, nur angerissen. Also dementsprechend lasst euch da bitte nicht sofort verunsichern. Ihr habt dank ChatGPT und Co. den Zugriff auf jede Studie dieser Welt. Wenn ihr da einfach die richtigen Fragen stellt, könnt ihr selber recherchieren, selber mal reinschauen. PubMed, was der Patrick gerade gezeigt hat, kann man zu ganz großen Teilen kostenlos jeder Mensch reingucken. Ihr könnt euch das auch auf Deutsch übersetzen lassen, im Browser, über ChatGPT und so weiter. Wenn ihr da selber reinlesen wollt und sagt, mein Englisch ist aber nicht so gut, um eine Studie zu lesen, geht mir teilweise auch so, dass mir das dann einfach zu anstrengend ist auf Englisch, auch wenn ich es verstehe, weil es dann teilweise halt die Fachbegriffe und so weiter dann auch für mich anstrengend ist. Aber ihr habt alle Möglichkeiten und deshalb macht euch selber schlau. Glaubt nicht alles, was irgendwo mal irgendwie in irgendeiner Fernsehsendung gesagt wird, weil da gibt es schon echt teilweise krasse Unwahrheiten, die verbreitet werden. Und dann
absolut, ja.
Bleibt gesund und ich sage, führt ein langes, aber vor allem auch geiles Leben. Wir zwei versuchen das auf jeden Fall, Patrick.
Auf jeden Fall. Und es ist vor allem nie zu spät, damit anzufangen. So. Also Training ist das nicht verhandelbar, Proteinbedarf decken auch nicht.
So sieht's aus. So, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Patrick, euer Wolf.
Bis dann, macht's gut.
Ciao, ciao.